Wir haben ja keinen Mangel an Innovation im deutschen Gesundheitssystem. Wir haben einen Mangel an Durchsetzung in der flächendeckenden Versorgung.
Herzlich willkommen beim Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin-Brandenburg. Wir stellen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vor. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. Es sind Menschen, die unsere Gesundheitswelt gestalten und verändern. Wer sind die Köpfe? Was sind ihre Konzepte für eine bessere Gesundheit? Unser Gesundheitskopf heute ist Patrick Jahn, ausgebildeter Krankenpfleger, Professor für Versorgungsforschung, dem Schwerpunkt Pflege im Krankenhaus und Projektleiter der TDG, der Translationsregion für digitalisierte Gesundheitsversorgung im südlichen Sachsen-Anhalt mit den angrenzenden Bundesländern Sachsen und Thüringen. Herzlich willkommen, Patrick.
Vielen Dank, Daniel. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein, und ich freue mich sehr auch auf den Austausch mit dir und diesen Podcast. Genau, interessant, als Gesundheitskopf beschrieben zu werden.
So heißt der Titel unseres Podcasts.
Und es ehrt mich natürlich auch sehr, genau, mit Kopf, mit Arm und Bein.
Und Bauch.
Genau, weil wir jetzt natürlich, insofern nur vielleicht, natürlich als Pflege interessiert uns natürlich auch der Mensch als Gänzliches, und natürlich sind Arme und Beine ja für uns ganz wichtige Ressourcen zum Beispiel, um im Rahmen der Versorgung auch so eine Eigenständigkeit zu finden. Ja, insofern, deswegen kam ich mit dem Bild Gesundheitskopf, da kamen gleich so ein paar Assoziationen und dann, genau. Aber ich freue mich sehr drauf und danke nochmal für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Zum ersten Mal hier in unseren heiligen Hallen genau. Der Gesundheitsstadt Berlin-Brandenburg in Mitte Berlins. In einem Satz, Patrick, wie würdest du dich vorstellen?
Also, ich bin Krankenpfleger und Professor für Versorgungsforschung, und in dem Zusammenhang, aus meiner Sicht, gehört das auch zusammen, weil bei den Versorgungsthemen eben auch gerade eben in der medizinischen Versorgung laufen wir eigentlich in eine Komplexität hinein, die eben nicht mehr aus einer Profession herausgelöst werden können, und die Pflege eben auch hier nicht nur als Ressource zu sagen, wir müssen genügend Pflegekräfte haben, den Notstand zu begegnen, sondern auch als Wissenschaftsakteur hier auch an den Lösungen mitzuarbeiten und auch die spezifische Perspektive der Pflege mit einzubringen, das halte ich für, das ist für mich eine Motivation. Und es müssten eigentlich noch viel mehr das tun, weil wir gesellschaftlich natürlich gerade an diesen Fragestellungen gerade auch arbeiten und da auch Lösungen brauchen. So, das war nicht die Aufgabe in einem Satz, aber das erklärt so mal ein bisschen meinen Hintergrund und Motivation. Und manche schmunzeln immer, wenn ich dann sage Krankenpfleger, aber es ist tatsächlich, und vielleicht auch das ein bisschen, ich betone es auch vielleicht damit ein bisschen über, aber auch gerade eben auch diese wissenschaftliche Perspektive aus der Pflege heraus einzulösen, die halte ich wichtig, und die muss aber von der Praxis passieren, und es darf nicht irgendwie losgelöst sein, sondern wir haben ja dann auch als Pflegekräfte eine gesellschaftliche Verantwortung für die uns professionsbetreffenden Fragestellungen auch Lösungen wissenschaftlich zu entwickeln.
Du kommst gerade vom Kongress, vom Auftakt für das Wissenschaftsjahr 2026, Medizin der Zukunft ist das Wissenschaftsjahr in diesem Jahr. Worauf dürfen wir hoffen? Womit rechnest du in diesem Jahr?
Ja, hat Ministerin auch mehrfach betont, also die Medizin der Zukunft als Wissenschaftsthema ist ja verbunden mit der Hightech-Agenda. Da ist auch Medizin, Gesundheitsversorgung ein Thema. Es gibt sogar auch einen kleinen Absatz zur Pflegeversorgung. Das heißt, es ist durchaus, dieses Thema ist in der Wahrnehmung des BMFTR. Und ich warte genau das, dass man diese Themenstellung, die ja viele Menschen beschäftigen, dass man darüber mehr spricht und damit auch Lösungen aufzeigt, den Menschen auch zeigt, an welchen Fragestellungen wir arbeiten, dass man das auch vermittelt im Rahmen des Wissenschaftsjahres. Ist ja ein Vermittlungsthema auch, so hat das BMFTR das aufgesetzt. Das finde ich sehr gut, weil das ist ein großes Bedürfnis bei vielen Menschen, die sich ja, ich komme aus Sachsen-Anhalt, da stellen sich viele Menschen die Frage, wie wird Gesundheitsversorgung bei uns in Zukunft aussehen? Es gibt eine medienwahrnehmbare Diskussion, dass das System so nicht mehr finanzierbar ist. Und da jetzt aber nicht bei diesen Fragestellungen stehen zu bleiben, was ist hier alles irgendwie schwierig, das wissen die meisten Menschen, sondern die warten jetzt von uns ja auch Antworten zu sagen, was gibt's denn für Lösungsperspektiven, und sie damit einzubinden, auch in die Lösungsfindung, das ist ja eine Aufgabe auch der Wissenschaftsvermittlung dann, ja.
An den Lösungen arbeitet ihr sehr konkret auch in eurem Projekt der Translationsregion, TDG, in Sachsen-Anhalt vor Ort. Die Pflege der Zukunft gestaltet ihr dort auch seit Jahren, versucht neue Antworten, wie du sagst, auf die doppelte Demografie Falle oder Herausforderung. Mhm. Wir werden immer älter auf der einen Seite und damit auch multimorbide, also viele Ältere sind multimorbide. Gleichzeitig sinken die Fachkräfte, die Zahl der Pflegenden, auch der pflegenden Angehörigen geht zurück in den nächsten Jahren. Was macht ihr da konkret? Wo steht ihr heute? Das Projekt ist ja jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, am Markt, wenn man so sagen darf.
Genau, wir sind in unser letztes Jahr eigentlich, aus der TDG. Es gibt ein Anschlussprojekt. TPG ist nicht schwierig zu merken, genau. Ja. Aber genau, und wo stehen wir da? Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 33 Projekte in der Umsetzung. Viele sind auch schon abgeschlossen. Da haben wir eine Verantwortung, gerade uns darum zu kümmern, auch dass diese Projekte nicht nur im wissenschaftlichen Sinne gut abgeschlossen sind mit einer Publikation und mit wissenschaftlichen Ergebnissen, sondern dass wir natürlich da auch die Fragestellung haben, was kriegen wir da in die Versorgung? Da stehen wir gerade, da arbeiten wir sehr eng mit den Regionalvertretern zusammen und machen uns da Ideen. Aber die Dinge, die uns gelingen, im Gesundheitssystem auch bis zum Patienten zu bringen, das mit in Verantwortung zu nehmen, da arbeiten wir gerade sehr stark dran. Wir haben Projekte, die auch noch in der Umsetzung sind. Ein Projekt ist, weiß nicht, ob du da später nochmal drauf eingehst, aber da sind wir jetzt gerade, weil wir es gerade auch tun. 2 Palliativdienste werden mit uns mit Drohnen unterstützt. Da fliegen wir gerade die Medikamente zu den Palliativteams, um eine wohnortnahe Versorgung zu ermöglichen und Menschen schneller in der letzten Lebensphase mit den notwendigen Medikamenten zu versorgen, um da eine höhere Lebensqualität zu erzeugen und die Angehörigen zu entlasten. Die müssen sich jetzt nicht mehr drum kümmern, zu sagen, wie kommen die Medikamente zu mir, sondern die wissen in der App noch 10 Minuten bis zur Zustellung. Das ist ein direkter Mehrwert und das ist regulatorisch jetzt möglich. Das ist technisch, was die Drohnen angeht, schon ganz lange möglich. Jetzt geht es aber um die luftfahrtsrechtlichen auch Regelungen, die sind jetzt da, auch inklusive Abwurfgenehmigung. Und da arbeiten wir dran. Und wir haben viele andere Projekte, die jetzt auch noch in der Umsetzung sind. Ein kardiales, für Herzinsuffizienzpatienten ein Nachsorgenetzwerk, weil es Patienten sind, die jetzt neu lernen nach so einem massiven Ereignis wie ein Herzinfarkt und der Beeinträchtigung wieder ein neues Leben einzugehen. Und da hilft uns nichts, wenn man alle halbe Jahre mal in die Kardiologiepraxis kommt und dann feststellt, ja, das machen sie noch nicht alles richtig, sondern die brauchen eine engere Begleitung, gerade um schneller fit zu werden. Und da haben wir eine Tablet-Schnittstelle entwickelt, worüber eine Kommunikation erstmal mit einer Pflegekraft möglich ist. Nicht alles muss mit dem Arzt besprochen werden und dann gibt es klare Entscheidungsregeln, in welchen Konditionen Patienten dann auch durch einen Arzt weiterbetreut werden. Das entlastet den Arzt und macht trotzdem eine engere Betreuung. Und es gibt Pflegekräften auch die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in diesem Netzwerk auszuspielen. Und das setzen wir gerade um in der zweiten Phase.
Da seid ihr, glaube ich, auch Vorreiter im Bereich der Drohnenlieferung.
Drohnenlieferung auf jeden Fall. Da gibt es wir sind Sachsen-Anhalt die ersten und wir haben das erste Projekt auch also Richtung Heimzustellung gehende Medikamentenzustellung ermöglicht. Ja. Und ist für mich vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil wir ja auch so angefangen haben zu sagen, dass wir zeigen können, dass diese, sind ja sehr komplexe Fragestellungen, dass die aber vor dem Hintergrund dieser regionalen Versorgungsverantwortung, da entsteht die größte Verbindlichkeit, auch an diesen Lösungen zu arbeiten, die mehr sind als nur ein Demonstrat. Weil ich habe Menschen eingebunden, ich habe konkrete Erwartungen bei einer Apotheke oder bei einem Landkreis geschürt und die treiben uns auch dazu. Und das braucht vielleicht auch dieses Quäntchen extra Aufwand, das nicht nur sagen, ich habe ein schönes Projekt, was mit einer tollen Publikation endet, sondern das auch mit einem, weil die konkreten Erwartungen ja auch da sind und die Beteiligung der Region auch dahinter steht, das macht uns im Projekt diese Extrameile, die man gehen muss, um diese Lösung auch zu kriegen.
Ja. Ihr seid ja im südlichen Sachsen-Anhalt eines der, wie soll ich sagen, demografisch herausforderndsten Regionen in Deutschland. Mhm. Ja, es ist ja dort besonders frappierend, die Situation. Und wir hatten jüngst Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen, und der hat gesagt, also er kommt aus einem Dorf, 6.000 Einwohner. Ich kann sagen, ob das vielleicht schon eine Kleinstadt ist, aber er hat das als Dorf bezeichnet und gesagt, wenn der Arzt geht, dann geht auch die Apotheke. Und es sei die große Herausforderung in ländlichen Regionen, egal wo, in welchem Bundesland, eine allgemeine ärztliche Versorgung zu gewährleisten, weil sonst verliert man auch den Rest, Pharmazie, Medikamente etc. Würdest du da mitgehen oder seid ihr da einen Schritt weiter und bereitet euch auch auf den Fall vor, dass wirklich die Ärzte, Stichwort Knappheit, nicht mehr da sind, dann auch die Apotheken fehlen und dann kommt die Drohne und überbrückt diesen Mangel. Wir reden ja auch allgemein gerne in letzter Zeit. Digital vor ambulant, vor stationär ist ja so das neue Credo in der Gesundheitsversorgung. Würdest du da radikaler zuspitzen und sagen, okay, das mag vielleicht von Nordrhein-Westfalen gelten, aber wir in Sachsen-Anhalt und auch in den östlichen Regionen sind da eigentlich weiter, beziehungsweise müssen diese Frage radikaler beantworten?
Ja, wir sollten das eine tun, dass wir natürlich auch vorbauen und sagen, wie kann eine digitale Alternative aussehen, ohne ein Engagement nachzulassen, zu sagen, auch den Arzt vor Ort zu sichern, weil es braucht Ankerstrukturen. Und ich denke, das hängt sogar zusammen, weil eine unkontrollierte Auflösung einer Struktur, das sieht man ja, dass dann bestimmte Hausärzte überbelastet sind, die haben dann das Zehnfache von Patienten, die sie in einem städtischen Umfeld hätten, da neue Versorgungsmodelle zu entwickeln, die auch gezielte Dienstleistungen ins Digitale verlagern oder hybride Lösungen mit einfügen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und wir haben ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir manchmal in Deutschland so entweder oder denken, es gibt digitale Versorgung oder Personenversorgung. Ich glaube, das ist eigentlich nicht die Frage, sondern zu sagen, was ist die zweitbeste Lösung? Klar, die erstbeste Lösung wünscht sich jeder, der Hausarzt, der Zeit für mich hat und der das Umfeld meiner Familie kennt und daraus auch gute Entscheidung für mich und meine Gesundheitssituation treffen kann, der auch koordinierend tätig ist. Aber wenn dieser Hausarzt überbelastet ist, dann ist schon die Frage, kann man den eine Community Health Nurse an die Seite stellen? Kann in einem Pflegeheim, das ist ein Projekt, das wir auch umgesetzt haben, eine akademisierte Pflegekraft sein, die im Arbeitsbündnis mit dem Hausarzt auch schon im Rahmen der Pflegestruktur im ambulanten oder in der stationären Pflege Patienten auch schon sichtet, eine Vordiagnostik macht, dass der Hausarzt mehr Informationen hat und dass man Patienten auch Wege zum Arzt spart, dass dann der Arzt, Hausarzt aus dieser Informationssammlung zusammen mit dieser Pflegekraft entscheiden kann, geben wir das weiter digital an den Facharzt. Das sind ja neue Versorgungsstrukturen, die darum wachsen werden. Ich glaube, das braucht es alles zusammen, um eine zukunftsfähige auch Versorgung zu haben, weil wir haben ja, ich würde mal sagen, wir haben gar keine Fachkräftemangel ausschließlich, sondern wir haben Fachkräftedisparität. Die sind an anderen Stellen, wo sie tätig sind, aber wir brauchen sie eben genau in diesen ländlichen Versorgungsräumen. Und es gibt sicherlich Zusammenhänge, dass wenn so eine Ankerstruktur wie ein Hausarzt abgeht, dann ist dort keine Verordnung mehr möglich, dann lohnt es sich vielleicht auch nicht mehr, die Apotheke zu betreiben und so weiter. Diese Sachen muss man durchspielen, aber das ist ja auch eine Aufgabe der Wissenschaft, da mal 10 Jahre vorauszuschauen und zu sagen, wie durch welche Strukturen können wir immer weiter auf diese Mauer zulaufen oder bauen wir auch Lösungen in Aussicht auf dessen, was uns da erwartet. Und ich glaube, da haben wir sehr lange gewartet, dass wir das alles erhalten können, so wie es jetzt ist. Jetzt ist in Sachsen-Anhalt sehr stark die Erkenntnis da, wir müssen auch auf Plan B-Lösungen gehen. Und das macht aber, vielleicht der letzte Punkt dazu, da gibt es eine hohe Bereitschaft, auch diese B-Lösung in Anspruch zu nehmen, weil die schon so lange in dieser Mangelsituation, dass sie leben, sagen, da bin ich im großen Maße bereit, das auszuprobieren. Und zum Teil entstehen ja dadurch auch Versorgungsnetzwerke, die an der Häuslichkeit näher angelehnt sind, die auch Kompetenzen in der Häuslichkeit wachsen lassen, wie zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz, die auch zum Beispiel Dinge auch zum Besseren drehen können. Ich glaube, da braucht es auch eine gute Forschung dazu und einen gesellschaftlichen Diskurs, was wir da wollen auch. Ja, das ist ja das eine, was wir entwickeln und das andere ist, was davon angenommen wird. Und natürlich braucht es partizipativ orientierte Wissenschaft, die hier auch die Menschen auch ganz grundsätzlich mit in diese Forschungsprozesse einbindet.
Wie ist die Akzeptanz vor Ort? Lässt sich das messen? Wir wissen ja aus vielen ländlichen Regionen, gerade hier in den neuen Bundesländern, dass die runtergeht. Die Zufriedenheit auch mit der Versorgung, mit der Gesundheitspflegeversorgung geht zurück in vielen ländlichen Regionen. Wie ist das bei euch?
Wir haben keine systematische Erhebung dazu. Ich erlebe, dass der Einstieg in eine Lösung, die vor allen Dingen auch erstmal Menschen vorstellt, welchen Lösungskontext gibt es denn, welche Lösungsperspektiven reden wir und sie auch Schritt für Schritt damit einbezieht, dass das eine Voraussetzung ist, auch diese Akzeptanz zu schaffen. Letztendlich die schwierigste Situation auszuhalten ist, in der eigenen Gesundheitssituation auf eine Zukunft hinzulaufen, die man sieht, dass sie nicht funktionieren wird für einen selbst, aber quasi gar keine Form von Mitgestaltung zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt, dass das Gesundheitsthema im Strukturwandel eines der wichtigsten und persönlichsten Themen, also die Diskussion, die wir erlebt haben, wie emotional das aufgeladen ist, das Krankenhaus wird nicht mehr da sein, die Hausarztpraxis macht wieder zu und Menschen sehen zu und haben eigentlich keine Form der Einflussnahme, sehen aber sich natürlich in ihrer Existenz dadurch ja auch bedroht. Wenn ich eben älter bin, schon auch eine gewisse Erkrankungssituation habe, dann ist das für einen bedrohlich zu wissen, dass eigentlich im Umkreis von 30 Kilometern kein Kardiologe mehr ist. Oder der keiner, der einen aufnehmen könnte. Manchmal gibt es ja noch den Kardiologen.
Teil des Bündnisses sind Unternehmen.
Ja.
Was versprechen sich die Unternehmen? Was tragen sie bei?
Das ist auch eine interessante Erkenntnis. Es ist vielleicht bei uns im Projekt zwei Leitmärkte verbunden, der Gesundheitsleitmarkt und im weiten Sinne IT und Wirtschaft und auch manchmal auch Technologieentwickler. Und die versprechen sich eigentlich dadurch, dass sie hier in ihrer Region einen Wissenschaftspartner haben, der mit ihnen eigentlich dieses, gerade in Sachsen-Anhalt ist die Struktur, das sind eher kleinere Unternehmen, die jetzt keine eigene Forschungsabteilung haben, aber die natürlich trotzdem auch wissen, dass sie mit bestimmten Produkten in die nächste Innovationsstufe gehen müssen und da Angebote aus der Universität herauszumachen, die eben beides einlösen, zu sagen, wir haben sowohl eine wissenschaftliche Kompetenz als auch einen Ausblick in diese Übersetzung der Themen in die Versorgung. Ich glaube, an dieser Schnittstelle befinden wir uns. Das wird sehr gut angenommen. Gibt es eine hohe Investitionsbereitschaft. Wir haben in unserem ersten Projekt etwa 4,5 Millionen Euro Unternehmensbeteiligung an den Projekten. Also wir haben ja nur eine Teilförderung für die Unternehmen. Und für uns ist das aber ein ganz wichtiger Punkt, weil ich kann auch aus unternehmerischer Sicht natürlich nicht entscheiden, ob das eine Investition sich lohnt. Aber wenn ein Unternehmen hier auch sagt, an dieser Innovation habe ich so viel Interesse, dass ich hier auch mit Eigenkapital reingehe, dann ist das auch in der Regel ein gutes Zeichen für die, dass diese Lösung auch was ist, was für das Unternehmen einen Mehrwert bietet in der Entwicklung.
Also entsteht eine regionale Wertschöpfung, eine neue?
Ja, also ich kann das nicht beziffern in Zahlen. Wir schaffen natürlich Arbeitsplätze. Das sind ja in der Regel wissenschaftliche Arbeitskräfte. Die gehören schon zu den höheren Gehaltsgruppen. Das sind für uns in der Region eine Perspektive, dass wir auch Menschen nicht gehen lassen. Weil wir gerade auch mit den Hochschulen, MRU hat jetzt keinen technischen Zweig, außer Informatik, aber wir sind ja im Bundesland, wo die Hochschulen, die Martin-Luther-Universität hat auch viele Studierende, die auch aus dem Bundesgebiet kommen, über die Medizinstudiengänge und sowas verteilt kommen. Aber gerade Merseburg und Köthen haben international Studierende eingereist, aber eben auch viele aus der Region. Also kannst du mal plakativ sagen, wer in Merseburg Informatik studiert, der kommt in der Regel nicht aus Hamburg, weil er das gerne in Merseburg machen will, sondern das sind regionale, wie gesagt, in Sachsen-Anhalt spreche ich, wäre es Landeskinder aus der Region, aber so ähnlich ist ja die Diskussion auch in anderen Regionen. Und denen dann aber ein Angebot zu machen mit High-End technologiegetriebenen wissenschaftlichen Arbeitsplätzen, vielleicht um eine Promotion noch anzuschließen, um daraus vielleicht auch ein Startup zu machen aus einem Forschungsprojekt, was wir aufsetzen. Und sie eben nicht so simpel zu sagen, nach Erlangen zu Siemens Health Engineers gehen zu lassen, sondern zu sagen, ich kann in Merseburg auch jetzt mittlerweile Top-Robotik-Themen bearbeiten und kann da eben auch interessante wissenschaftliche Fragen stellen. Das hält Menschen der Region, da hat die Region ein enormes Potenzial in Sachsen-Anhalt, weil eben diese Hochschulen, das sind in der Regel Menschen aus der Region, die eigentlich ja nicht per se weg wollen, sondern die Angebote brauchen. Und da bieten wir schon im sehr spezifischen Spektrum hochwertige, auch gut bezahlte Arbeitsplätze, die dann in eine Phase fallen, wo Familiengründung stattfindet und so weiter. Das ist auch ein Interesse hier auch Fachkräfte zu halten.
Also ein Brain Drain gibt es nicht oder nicht in
Brain
der Form.
Brain Drain entgegenzuwirken. Und der hat ja in Sachsen-Anhalt sehr lange gewirkt. Das ist, da leiden ja alle neuen Bundesländer drunter, dass eben genau die Leistungsträger, die sagen, ich suche mehr als das, was mir in der Region angeboten wird, die sind dann eben weggegangen. Und das ist passiert ja in einer Phase eben, wo dann auch Entscheidungen für die nächsten 10, 15 Jahre getroffen werden, weil dann eine Familiengründung stattfindet und Frage ist, ob sie dann. Wir haben auch Rückkehrerquoten, tatsächlich passiert das ja auch. Aber unser Ansatz muss sein, die das gar nicht wegzulassen. Und da gehören solche wissenschaftlich hochwertigen Arbeitsplätze mit rein.
Und das ist sicherlich auch Thema im regionalen Netzwerk mit Krankenkassen, Kommunen, mit den Kliniken, die du erwähnt hast, den Unternehmen, Universitäten. Wie arbeitet ihr in diesem regionalen Netzwerk ganz praktisch?
Wir haben einmal eine sehr regionale, also gerade auch das erweitern wir gerade in der neuen Phase, in der alten Phase haben wir einen Beirat gehabt, der uns sehr stark gesteuert hat, der vom Medizinischen Dienst Sachsen-Anhalt die Leitung mit integriert hat, aber auch kassenspezifisch, der vom Venture Capitalist bis zum IT-Unternehmer mit drin hatte. Und das war sehr, sehr gut, weil sie sehr umfassend auch diese Fragestellen der regionalen Daseinsvorsorge mit abbilden konnten. Und in der zweiten Phase haben wir jetzt tatsächlich regionale Boards gebildet, die häufig um auch Fragestellungen der Gemeinde, regionale Strukturentwicklungsgesellschaften aufgebaut sind, die aber dort vor Ort auch Netzwerke ja haben, auch in ein bisschen die Versorgungssettings hinein. Und die führen jetzt sehr stark auch die Entscheidung, also so, dass sie vor Ort auch die Projekte entstehen, die zum Beispiel in Mansfeld-Südharz auch im höchsten Maße die regionale Wertschöpfung unterstützen, die auch anschlussfähig sind, die vor Ort das Commitment haben. Das haben wir jetzt nochmal aufgebaut. Wir bedecken quasi 5 Landkreise im Kohleausstieg ab und die haben quasi ein zugewiesenes Budget, das sie auch in der wissenschaftlichen Begleitung gerade an Standorten, wo es keine eigene Hochschule gibt, aber die im hohen Maße eben auch durch die regionale Perspektive auch mit bewertet werden. Und das ist genau das, was wir ja wollen. Oder finde ich auch, dass das im Strukturwandel oder auch in der Entwicklung einer gemeinsamen Zukunftsvision für die Region genau eigentlich diese Notwendigkeit gibt, dass wir uns in eine Arena begeben, wo unterschiedliche Kompetenzen, meine wissenschaftliche Versorgungsfragen, gesellschaftliche Bewertung, Wirtschaftsförderung in einen Austausch gebracht werden und wir sagen, die beste Lösung wollen wir dann. Und das ist aus meiner Sicht, so muss es gehen. Nur dann entsteht das Vertrauen, dass wir an den richtigen Lösungen arbeiten. Da werden immer noch Sachen nicht funktionieren, aber dann schauen wir uns in die Augen und haben was dabei gelernt und sagen, wie machen wir das nächste Mal anders. Das ist ja genau, aber wir agieren zusammen und wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel.
Zwei große Herausforderungen sind ja lebensweltlich gesehen die Themen Prävention und Gesundheitskompetenz. Ohne die wird es nicht funktionieren, gerade wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen. Wie geht ihr da vor? Habt ihr da Konzepte, ein Leitbild?
Ja, also wir haben quasi, uns leitet eine Innovationsmatrix der sozialen Innovation. Die orientiert sich nicht an dem Instrument, aber an den Dimensionen der Pflegebedürftigkeit. Wir wissen ja eigentlich, woraus Pflegebedürftigkeit entsteht. Das ist für uns ein auch eine Abkehr der medizinischen Diskussion ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, Pflegebedürftigkeit ist ja kein On-Off-Zustand, sondern es ist ein Kontinuum, auf dem wir uns in kleinen Schritten auch durch mangelnde Gesundheitskompetenz, durch mangelnde, ist ja häufig verbunden, auch gibt es ja auch mit den großen Erkrankungsgruppen, onkologische Erkrankungen kann langfristig zu einer Pflegebedürftigkeit führen, die orthopädischen Erkrankungen, Diabetes, Herzinsuffizienz. Und da leitet uns unsere Matrix der sozialen Innovation und danach sortieren wir auch unsere Projekte. Und am Ende geht es aber darum, das löst noch nicht dieses präventive Thema. Das haben wir aber jetzt sehr stark in unserem Folgeprojekt aufgenommen, dass wir klar durch die einzelne Lösung auch sagen können, wie wirken wir auf Mobilität ein, wie wirken wir auf Selbstfürsorge ein. Aber wir müssen das am Ende auch messbar machen. Man kann das auch Intrinsic Capacity nennen, was jetzt sehr stark mehr in der Fachdiskussion aus der WHO herausgetragen wird. Aber da müssen wir ran, weil das sind Themen, die nicht die Pflege alleine lösen kann, die gemeinsam mit der Medizin gelöst werden muss, aber die neben den Gesundheitskompetenzthemen ja genau darum geht, dass jemand mit seiner Erkrankung funktional so selbstständig gehalten wird, dass er eben selbstständig weiter wohnen kann. Und da haben wir aktuell weder die Instrumente zur Erfassung noch zur Steuerung und wir haben auch im System eigentlich keine Motivation, weil vielleicht noch ein Punkt, der Pflegegrad und die Pflegegraderfassung ist die einzige medizinische Diagnose, wo die Menschen davor Angst haben, zu gut abzuschneiden. Ich kenne eigentlich kein anderes Konstrukt, wo Menschen, also eigentlich haben sie ja sonst Angst vor der Diagnose und dass es so schlimm ist, aber beim Pflegegrad, das haben sie bestimmt auch aus dem, kennst du bestimmt
Diskussion auch,
Diskussion
im Pflegegrad 1,
genau, 2 genau, genau, da haben die meisten Menschen davor Angst, auch dann der Beurteilung eigentlich zu gut wegzukommen und das ist, zeigt eigentlich ein bisschen die Fehlsteuerung, die wir in dem Punkt haben. Und da wollen wir gern auch präventiv dagegen wirken, dass es jetzt und die Ansätze, die wir jetzt in der ersten Phase gemacht haben, auch stärker auf diesen Punkt wirken zu lassen, weil ich denke, da ist eigentlich gesellschaftlich aktuell am meisten zu holen. Klar, wir brauchen auch Prävention im kardiovaskulären Bereich und so, aber am Ende müssen wir uns ja Menschen in ihrer Erkrankung auch da vor diesem Hintergrund steuern, dass sie aus der Erkrankung selber keine Abhängigkeit entwickeln, langfristig auch in ihrer funktionalen Selbstständigkeit. Und das ist ein bisschen der Blick, der in der Medizin aktuell verloren geht, weil wir sehr stark auf Kuration setzen. Klar, das System muss sein, dass Menschen mit einer Tumorerkrankung, Tumordiagnose auch erstmal gesundet. Aber wir sind ja eine Altersgruppe, gerade eben im Bereich der Pflegebedürftigkeit. Da droht immer auch dass er da trotzdem keine Selbstständigkeit mehr körperlich erhalten kann. Deswegen müssen wir an dieser Schnittstelle sehr, sehr gut zusammenarbeiten, dass wir eben aus einer Tumorerkrankung heraus vielleicht keine Heilung erreichen, aber jemand, der dann irgendwie auch im Pflegegrad 2 oder 3 dann endet. Und da müssen wir viel mehr Frühwarnsysteme haben, sozusagen durch gute Sport- und Bewegungsprogramme, durch diese ganzen Unterstützungsaspekte, dass wir mehr verstehen, jemand, der in unserem System jetzt behandelt wird, wo bewegt ihn der sich hin auch auf Fragen der funktionalen Selbstständigkeit und Abhängigkeit?
Das ist ein ewiges Thema.
Große Frage, genau. Aber ich finde unter den Präventivaspekten ganz besonders wichtige, weil da können wir auch wirklich gut steuern. Bei vielen Präventionsthemen müssten wir in der Schule schon ansetzen. Aber hier können wir auch bei jemand, der 65 plus ist, noch im Sinne einer Abwendung von Pflegebedürftigkeit präventiv eingreifen.
Und da kann man gerade lokal, kommunal sehr viel machen.
Ja, und das greift natürlich auch eine persönliche Motivation auf, weil das kannst du jedem vermitteln. bei Rauchen und anderen Lebensstilfaktoren ist es manchmal schwieriger, aber zu sagen, komm, lass uns dran arbeiten, dass du hier auch mit einer hohen Selbstständigkeit weiter in deinem Wohnumfeld leben kannst. Dieses Aging in Place ist ein Ziel, was jeder von uns hat. Wir wollen nicht im Alter in Zwänge kommen und Abhängigkeitssituationen.
Du hast am Anfang etwas ironisch das Thema Gesundheitskopf erweitert um Arm und Beine. Im Future Care Lab forscht ihr ja gerade mit dem Team auch an Robotern, wie Roboter das Leben für ältere, kranke und Pflegekräfte leichter machen können. Da haben wir wieder die Diskussion, wer wird uns in Zukunft pflegen? Kopf, Arm, Bein, Roboter, wird es auch ein Miteinander geben? Mensch, Maschine?
Die Frage ist nicht offen. Offen ist vielleicht, in welcher Art und Weise diese Interaktion stattfindet. Ich lebe auch häufig immer noch auch eine Diskussion zu sagen, die auf dem Niveau läuft, zu sagen, wir wollen uns noch entscheiden, ob wir Digitalisierung wollen oder Automatisierung oder robotische Unterstützung. Ich denke, über diesen Punkt sind wir eigentlich längst hinaus. Da müssen wir uns auch ehrlich machen. Und jetzt ist die nächste Frage, aber und die ist eigentlich die wichtigere. Und da ist ja noch viel zu bestimmen, ist die Frage, welche Rolle sollen die spielen und wie soll diese Unterstützung laufen und wo greifen wir in die Autonomie ein oder wo können wir eigentlich auch durch diese Systeme Autonomie unterstützen? Und ein grundlegender Mechanismus, der treibt uns auch in unserem Lab an, ist erstmal zu sagen, wer wird denn durch diese Technologie unterstützt? Ist das eine Technologie, die ich als Pflegekraft einsetze, um leichter zu heben, ein Exoskelett? Oder ist es eine Technologie, in diesem Prozess eingreift, dass der Pflegebedürftige unterstützt wird, zum Beispiel indem man einen Roboter hat, der mir ein Wasser anreicht oder mich beim Ankleiden unterstützt. Und da gehört aber dazu, eben auch diesen Pflegebedürftigen jetzt entscheidungsfähig zu machen und ihm auch diese Form der Unterstützung da auch einzubringen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, in der Diskussion gerade um auch die Perspektive mit der Pflege, die wir mal richtig stellen müssen, weil ich sehe, ihm sehr stark war, eigentlich ist immer der gleiche Satz, Robotik zur Entlastung der Pflege. Aber die meisten Anwendungen sind gar nicht Entlastung der Pflegeperson, sondern es ist eine Assistenz des Menschen, der pflegebedürftig ist. Aber das so einzustellen hat einen schwierigen Aspekt, weil es wirkt so, als ob die Pflegekraft darüber entscheidet, auf welche Art und Weise Unterstützung an mich kommt. Wir müssen hier den Menschen, den Pflegebedürftigen selber ins Zentrum rücken und sagen, diese Technologie kann dich unterstützen. Und das ist ja dann ein Punkt, da kann er selber entscheiden. Und ich gebe in den Diskussionen sehr stark wahr, dass Menschen hier auch das sehr wohl für sich einschätzen können. Und das ist, weil es auch insofern nichts ganz Neues ist. Auch in der Vergangenheit haben wir Technologie genutzt. Die Greifhilfe hilft mir auch, meine Socken selber anzuziehen, die ich vorher nicht erreichen konnte. Der Roboter hat natürlich ein ganz anderes Potenzial und eine viel größere Interaktionsmöglichkeit. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir zurechtrücken. Das machen wir in unserem Labor. Wir machen auch dazu Qualifizierung, auch mit Pflegefachpersonen, weil die müssen darauf vorbereitet werden, genau auch diese Entscheidungssituation mit zu begleiten. Und wir müssen die Technologie natürlich dafür vorbereiten. Ja? Und da haben wir noch nicht allzu viel, was an der Pflege direkt so in diese Hands-on-Geschichten einlaufen kann. Es gibt im Bereich Exoskelette die ersten interessanten, auch praktikablen Themen. Im Bereich Sensorik entstehen Dinge, aber die müssen wir dann auch zusammendenken. Aktorik und Sensorik, wie man daraus eine Automatisierung macht. Dafür braucht es solche Labore. Ich denke, der richtige Startpunkt ist, bevor wir das in die Praxis bringen, dass wir in diesen Laboren diese Themen zugänglich machen und daran auch Forschung initiieren.
Wo stehen wir in 5 Jahren? 10 Jahren?
Da stehen wir schon dabei, dass das auch im häuslichen Umfeld, das ist da gerade im Umgang mit Pflegebedürftigkeit und dass wir hier auch eine digitale Vernetzung haben zwischen diesen medizinisch-pflegerischen auch Versorgungssettings, aus denen die therapeutischen Maßnahmen kommen, mit der häuslichen Wohnsituation, das ist Hospital at Home, wenn man es so sagen will, wobei es eigentlich nicht ums Krankenhaus geht, sondern es geht darum, nach einer Therapie auch noch den Patienten in einer Phase zu begleiten, wo er noch Unsicherheiten hat, wo er noch Selbstständigkeit lernen muss. Und ich denke schon auch, dass wir da die ersten auch robotischen Ansätze sehen werden, die da auch in Richtung Praktikabilität gehen. Da hat Robotik in den letzten Jahren schon große Schritte gemacht. Es basiert, dass wir eigentlich diese KI-Modelle haben, woraus die Steuerung sich einfach die Programmieraufwände sinken. Also was die Funktionalität der Systeme angeht, um eben Freiheitsgrade und was alles da ist. Also die Robotik ist eigentlich von der Hardware her da und jetzt braucht es diese Einpassung, das Kenntnis der Interaktion, auch Sicherheitsaspekte natürlich müssen berücksichtigt werden. Aber diese Einpassung muss passieren und das ist ein Prozess vielleicht noch, der wichtig ist und das soll das nochmal verbinden, warum es wichtig ist, dass wir das engagieren und einfach tun. wir werden die Robotik nicht einführen durch die Maßnahme, dass wir warten, dass die praktikable Lösung kommt, sondern das ist so ein bisschen wie in der Entwicklung des Automobils. Das war auch nicht in der Erstphase autonom fahrend und auch technisch nicht zuverlässig genug. Und wahrscheinlich wäre man, wenn man technisch und Kosten Nutzen gesehen hätte, wäre man besser beim Pferdewagen geblieben, weil der war damals bestimmt günstiger und auch schneller und technisch zuverlässiger. Und trotzdem hat es einen Einstieg genommen. Und das ist auch eine Aufgabe der Universitätsmedizin sicherlich als erstes, aber dass wir da auch die Technologie treiben, bis sie so weit ist, dass wir sie in der Fläche auch einsetzen können. Aber das wird nicht durchs Warten passieren, indem wir sagen, irgendwann wird es die Technologie schon geben, weil wer soll das bringen?
Vergleich zum Automobil ist gar nicht so schlecht, weil da gab es die Red Flags, da ist immer einer bei den ersten Autos mit einer roten Flagge vorher gerannt und hat die umkreisenden Menschen, die herumliefen, vor dem Automobil gewarnt. Das ist ja noch mit einer geringen Geschwindigkeit gefahren, aber die roten Flaggenmännchen haben wir jetzt nicht mehr aufgrund des demografischen Wandels. Also die fehlen einfach, da kann vom Roboter keiner mehr mit der roten Flagge rumrennen.
Vielleicht noch ein anderer Punkt, der da aber wichtig ist, den man nochmal hinweisen muss, und es waren übrigens nicht die Ingenieure, sondern Bertha Benz hat ihre zwei Kinder genommen und ist damit von Mannheim nach Pforzheim gefahren. Das waren nicht die Ingenieure, die gesagt haben, jetzt machen wir mal einen Ausflug in die Technologie, sondern das waren die Anwender.
So wird es wahrscheinlich diesmal auch sein bei den Robotern, oder? Wie steht es um das Thema digitale Kompetenz? Welche Erfahrung macht ihr dort? Es gibt ja das Gerede, die Kluft zwischen den digital Affinen und Abgängen nimmt immer mehr zu und die Älteren haben keinen Zugang zur digitalen Lösung. Ist das auch eure Erfahrung?
Ja, da gibt es sicherlich noch Qualifizierungsbedarf, also gerade auch die digitale Gesundheitskompetenz. Das ist ja eine Kombination aus Anwendungskompetenz digitaler Technologien, aber auch mit der Souveränität, auch meine Erkrankungen damit zu managen. Deswegen sind es eigentlich zwei Elemente, die wir da drin adressieren. Und die muss man weiter ausbauen. Aber wir erleben immer mehr, dass das auch eine Generation jetzt gibt, die eigentlich schon im Arbeitsumfeld, die meisten haben da schon ihre relevante Zeit, ihre Arbeitszeit mit dem PC zu tun gehabt. Die haben fast alle Smartphone. Und viele haben sogar eigentlich den Anspruch zu sagen, das jetzt auch noch verstehen zu wollen. Und an die gehen wir ran und wir wollen ja auch nicht, das ist auch nochmal wichtig, so haben wir den Einstieg gewählt. Also unser Ansatz sollte eigentlich nicht sein zu sagen, wir machen jetzt nur noch das eine und das andere gibt's nicht mehr, also sondern wir versuchen ja eine Lücke zu lösen und dann gibt's Lösungen, die passen für diese Menschen. Das ist ja eigentlich der Teilhabegedanke, dass man keinen ausschließt. Aber warum sollten wir sagen, nur weil es Menschen schwierig ist, digitale Elemente zu nutzen, lassen wir sie nicht den Menschen angedeihen, die eine hohe Bereitschaft haben, auch digitale Lösungen zu nutzen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern wir sind ja sowohl als auch Situation und da Lösungen zu nutzen. Und das ist der, wie heißt es so schön, die kreative Zerstörung, die ist nicht ein Umweltereignis, heute ist es so und morgen so, sondern die passiert in kleinen Schritten, aber die wird uns dann in eine neue Zukunft führen, ja.
Da bist du sehr zuversichtlich.
Bin ich sehr zuversichtlich. Und weil wir auch noch einen neuen Motivator kriegen, weil wir schon auch, und das ist die richtige Frage, die wir uns stellen, wir haben die ganze Gesundheitsfragen immer vor dem Hintergrund der Daseinsvorsorge gestellt und die wird schon nochmal neu gestellt, auch mit der Frage, wie wir uns da resilienter aufstellen. Und ich finde, die Frage passt da gut dazu, weil wir eigentlich genau an dieser Umbruchphase sind und es hilft uns vielleicht, dieses Quäntchen Motivation zu machen, zu sagen, dann lass uns doch jetzt tun, also zum Beispiel drohnenbasierte Medikamentenlieferung ist dann eine gute Idee für Palliativpatienten. Da lässt sich das auch kassentechnisch einigermaßen abpassen, dass das auch finanzierbar ist und die profitieren unmittelbar davon. Und dann haben wir aber auch eine dezentrale Zustellungsstruktur für eine Situation, wenn wir in einem Krisenszenario sind, wo wir menschenunabhängige, dezentrale Medikamentenzustellung brauchen. Da können wir ja schlecht sagen, wir warten so lange, wir bauen das im Hintergrund auf, aber wir nutzen es nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, so funktioniert es nicht. Mein Learning war in dem Zusammenhang wie mit der Pandemie. Ich bin ja heute in Berlin, das ist auch sehr schön, aber früher bin ich dreimal die Woche für einen Stundentermin nach Berlin gefahren, weil man hat keine Videokonferenz gemacht. Man musste dann immer beim Deutschen Pflegerat oder im Ministerium persönlich antreten. Würde heute kein Mensch mehr machen, aber wir hatten damals auch schon Videokonferenztechnik. Das war alles technisch da. Das Internet hat das auch hergegeben. Wir haben eine Pandemie gebraucht, um unsere Gewohnheit da umzustellen. Das war auch eine Infrastruktur, die gab es schon. Und das wäre viel besser gewesen, wenn wir vielleicht auch schon da eine Nutzung gehabt hätten, dann wäre die Umstellung nicht so groß gewesen.
Ja, absolut. Da können wir alle ein Lied von singen. Und wir hatten jetzt Blackout in Berlin 3 Tage lang.
Ja. Auch eine Frage, wie man dann auch alternative Lösungsmechanismen ist. Auch das Digitale braucht natürlich auch Backup. Genau, aber ich bin da zuversichtlich, dass das auch eigentlich nicht die Frage stellt, dann machen wir es gar nicht digital, sondern wir müssen gucken, dass wir natürlich auch alternative Handlungskonzepte erhalten, damit wir nicht uns abhängig machen.
Wir laden gemeinsam Ende des Monats am 31. März zu einer Fachtagung in Berlin an. Es geht um digitale Gesundheits- und Versorgungsregionen in den neuen Ländern. Welche Versorgungsmodelle brauchen wir gerade hier in sogenannten strukturschwachen ländlichen Regionen, Transformationsregionen? Kann man das vielleicht zusammenfassen oder ist jede Region bzw. jedes Bundesland da unterschiedlich?
Also es gibt so Grundvoraussetzungen, man braucht eine Bereitschaft, hier auch neue Wege zu gehen. Und die Region sollte dazu auch, das ist nichts, was aufgesetzt wird und zu sagen, das kommt nicht von außen, sondern es ist ein Prozess, der in der Region stattfindet. Und die ist, aus meiner Sicht gibt es schon Elemente, die ähnlich sind, dass wir sagen, das wird nicht eine Profession alleine für alle lösen können, sondern es ist eine Zusammenarbeit, sowohl zwischen Medizin und Pflege, als auch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und wir sollten da eine klare Mission auch für uns formulieren, weil das ist nichts, was dadurch eingelöst werden kann, dass wir sagen, wir wollen jetzt Telemedizin für alle, sondern wir wollen dadurch ja einen Zweck einlösen. Wir wollen Menschen wohnortnah versorgen, auch wenn die hausärztliche Versorgung vor Ort herausgefordert ist und die Fachärzte weit weg sind, ja. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, der, ich glaube, den ernehme ich eigentlich in den meisten Bündnissen wahr, dass genau das die Motivation ist. Und wir wollen da auch Impulse aus der Region geben, weil im Gesundheitsbereich ja sehr lange auch auf die Regelung des GBA gewartet wurde. Und da in die Impulse aus der Region zu geben und zu sagen, wir wissen eigentlich schon, was wir brauchen. Wir brauchen vielleicht regulativ Rahmenbedingungen, die uns das auch umsetzen lassen. Wir brauchen auch finanzielle Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Aber das, glaube ich, eint uns. Und wir sollten da auch, und das ist vielleicht auch ein Teil, den wir am 30., 31. auch nochmal diskutieren sollen, zu sagen, ist das nicht das, was wir auch als, mit dem Griff nicht so sehr, Mindset, aber ist das nicht genau das, was wir in Deutschland neu auch wieder nochmal uns zutrauen lassen sollten, dass wir sagen, im Rahmen einer Regulatorik, die wichtig ist, dass sie Menschen auch vor schlechter Versorgung schützen, aber in diesem Rahmen können wir uns einen Rahmen geben, der sicher ist, aber in dem wir auch in einer neuen Art und Weise zusammentreten, um hier schneller Innovationen in die Versorgung zu bringen. Und das wäre ein guter Geist, der in der Gesundheitsversorgung der Zukunft auch herrschen sollte, weil der ermöglicht Neues, der ermöglicht Zugang und der ermöglicht Menschen eine Perspektive, dass sie hier auch in einem sehr persönlichen Thema auch dauerhaft gut versorgt sind. Und genau, da haben diese Bündnisse ganz viele Aufgaben, das umzusetzen, aber auch zu erklären. Das muss nämlich auch vor Ort passieren. Das macht der GBA ja nicht, den Menschen in der Region zu erklären, wie aus dieser Regulatorik gute Gesundheitsversorgung entsteht. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Mehrwert. Und wir sollten natürlich auch nutzen, dass wir aus diesen Ökosystemen, aus diesen Bündnissen vor Ort heraus auch dieses Learning in die Föderation treiben, dass das auch, dass da ein Austausch passiert.
So eine Plattform der regionalen Ökosysteme gibt es ja noch nicht, oder? Ist ja eine bekannt auf überregionaler Ebene? Da gibt es noch eine Lücke.
Ja, finde ich, ist ein interessanter Gedanke. Sollten wir am 31.03. vertiefen.
Wir müssen ja nicht gleich einen Verband gründen oder einen Verein.
Ja, genau. Ja. Nein, es ist genau, ich glaube, es geht auch darum, mal zu sagen, dieses Bedarfsgetriebene lassen wir auch zu und in dem Austausch entstehen diese Lösungsmöglichkeiten. Ja. Und nicht nur die Lösungsperspektiven, sondern aus dieser regionalen Daseinsverantwortung her auch dieser Zug zur Umsetzung. Weil wir haben ja keinen Mangel an Innovation im deutschen Gesundheitssystem. Wir haben einen Mangel an Durchsetzung in der flächendeckenden Versorgung.
Wo braucht es mehr Bund, wo braucht es weniger Bund? Hast du da einen Wunsch an den Bundesgesetzgeber, Stichwort Regionalisierung?
Ich denke, dass man eigentlich beide Wege erhalten kann, dass man sagt, man sollte Dinge auch föderal denken und auch aus einer Bundessteuerung heraus Dinge auch in einer Gleichartigkeit entwickeln. Aber man sollte natürlich auch ein Konzept zulassen, dass regionale Impulse stärker auch zugelassen werden, dass sie arbeitsfähig werden und dass sie dann aber in quasi auch über den Bund reflektiert und hinsichtlich bundesweiter Umsetzbarkeit, also quasi zwei Wege aufzubauen. Das finde ich ganz gut. Und ein Punkt, der treibt mich schon lange um, weil wir im Forschungs- und Entwicklungsbereich ja eigentlich immer regulativ am Demonstrator enden. Das heißt, wir haben noch einen langen Weg bis zur Versorgung. Und da wäre es extrem hilfreich, wenn wir diesen ja auch entfristeten Topf für den Innovationsfonds, wenn wir hier regionale Förderinstrumente hätten, die genau mit diesem Topf schneller auch mal die Projekte in den Umsetzungskontext bringen können, der evaluiert werden muss. Aber das würde uns extrem beschleunigen, was Innovationen angeht und würde eben genau dieses Death Valley between nach der Entwicklung genau eigentlich überbrücken.
Also es braucht auch mehr Nachhaltigkeit in der Finanzierung.
Das wäre eine nachhaltige Finanzierung und würde aber auch dem Wirtschaftsstandort gut tun, weil gerade auf diesen Punkt fallen ja viele Projekte hinten runter. Wir haben dann noch das Problem, dass sie dann auch aus der Innovationsfondsversorgung in die Regelversorgung finden. Aber dieses Loch könnten wir überbrücken und könnten Dinge schneller aus einer regionalen Steuerung heraus in eine Realisierung bringen. Und da werden den Menschen auch erstmal gedient, weil sie werden ja erstmal in einer Modellversorgung und dann müssen wir natürlich auch Verbindlichkeiten hinbekommen, dass die Modelle dann auch in die reelle Versorgung finden. Aber das wäre auch unter wirtschaftlicher Wertschöpfungsaspekt wichtig, weil Produkte dann Richtung Markt kommen. Und das ist in der Forschung ja eigentlich nicht vorgesehen, sondern sind in der Forschung und Entwicklung eher ja eigentlich noch marktfern. Und ein sehr spezifischer Aspekt, den wir jetzt besprochen haben, aber es ist ein sehr persönlicher Punkt, weil ich denke, das beobachte ich und ich bin auch im Expertenpool des GBA und ich sehe, dass wenn wir aus unserer Ökosystemerfahrung, wie wertvoll das wäre, wenn wir da, das ist ein großer Topf, wenn da auch ein Betrag möglich wäre, da auch dafür einzusetzen.
Heißt ja nicht umsonst Translationsregion. Es geht ja auch um das Thema Umsetzung und Übersetzung letztendlich. Das ist ja das große Thema auch in Berlin, ja, die Translation. Wir haben viel Forschung, wir haben viel Innovation und zweite, dritte Schritt fehlt dann oft. Ja. Auch Sachsen-Anhalt wählt dieses Jahr. Das Thema Gesundheit ist auch immer Demokratiepolitik, ist Daseinsvorsorge, Dableibensvorsorge. Was macht dir am meisten Sorgen, wenn du jetzt an die nächsten Monate, Jahre denkst, auch demokratisch?
Dass hier halt Kräfte auch politisch an Entscheidungen beteiligt werden, die nicht unseren demokratischen Ansprüchen genügen, die hier am rechten Rand agieren. Und das macht mir schon Sorge, weil das unsere Gestaltungsmöglichkeiten nimmt. Beziehungsweise ich denke auch, dass diese Bündnisse, wie wir jetzt haben, eigentlich auch durch diese kooperativen Stil mit der Politik eigentlich genau dadurch, oh, das ist ein wichtiger Gelingensfaktor und der wird dadurch ja nicht mehr so gestaltbar sein, wie es aktuell ist. Abgesehen davon muss man auch schauen, wie überhaupt die Wissenschaft bewertet wird als unabhängige Wissenschaft. Da sind ja verschiedene Aspekte, die wir eigentlich für diese Gelingensbedingungen brauchen, aber auch eben diesen Diskurs mit der Politik, der eben offen ist, der auch diskursoffen ist, der auch Minderheiten einschließt. Da sehe ich ein großes Bedrohungspotenzial, aber diese Freiheit in der Forschung, Gesundheitsforschung ist Voraussetzung, ist konstituierend, weil sonst ist unsere Arbeitsfähigkeit und Handlungsfähigkeit bedroht. Und das ist eine ganz konkrete Sorge natürlich und wir versuchen auch natürlich auch Menschen zu vermitteln, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, um auch so arbeiten zu können und auch natürlich durch unsere Projekte Beispiel zu geben, wie eine partizipative, demokratisch orientierte und auch Minderheiten respektierende, nicht ausgrenzende Forschung läuft und warum die ein Mehrwert ist. Das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, Menschen das deutlich zu machen, also dieses Bedrohungspotenzial auch sichtbar zu machen und was da auf dem Spiel spielt.
Mit Kopf, Arm und Bein. Vielen Dank für das Gespräch, Patrick.
Danke, Daniel.
Danke dir.